So, die zweite Stunde des Lokalmagazins. Ja, heute mit zwei Gästen vom Theater Reutlingen, die Tonne. Und wir reden über die kommende Spielzeit und das Sommertheater. Ja, herzlich willkommen, Michelle Obdenplatz und Enrico Urbanek. Hallo, schön, dass ihr morgen. Da seid.
Morgen. Dass wir da sein dürfen.
Ja, wollt ihr euch gerne vorstellen oder soll ich ein bisschen was über euch sagen?
Ich denke, wir können uns gerne selber vorstellen. Also, mein Name ist Michelle Obdenplatz. Ich bin jetzt seit einer Spielzeit Dramaturg an der Tonne. Werde das jetzt auch weiterhin sein. Habe jetzt mit Enrico und unserer neuen Kollegin Alice, die jetzt heute nicht dabei ist, die kommende Spielzeit auch konzipiert. Und genau darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen.
Genau, ich bin der Enrico Urbanek. Ich bin der Intendant von dem Theater. Mache auch Regie. Bin schon sehr lange dort, in Reutlingen 20 Jahre und freue mich heute hier zu sein und wir plaudern ein wenig über die nächste Spielzeit und vielleicht auch ein wenig über das, was in der letzten Spielzeit war.
Gerne. Ja, dann können wir ja vielleicht direkt mal mit der letzten Spielzeit anfangen. Was habt ihr in der letzten Spielzeit alles für Themen bearbeitet und was waren so die Inputs für eure Ideen zu den Inszenierungen?
Naja, das ist immer so, dass man eine Spielzeit denkt man ja voraus und dann ist es ganz oft so oder nicht so oft so, dass es dann ganz anders kommt, als man sich denkt. Aber es gibt so Sachen, die bei uns Gott sei Dank wieder möglich waren in der Spielzeit. Und zum Beispiel Monologfestival hat stattgefunden, Tanztheater in dem Sinne hat nicht stattgefunden. Also wir hatten dann eine Zusammenarbeit mit dem Franz K. Was vielleicht ganz interessant war, unser Grafeneck-Projekt, wo wir an 26 Orten und Städten waren auf den Marktplätzen und dort den Opfern gedacht haben, die in Grafeneck ermordet worden sind, ging weiter. Das war sehr schön, weil es war der Wunsch von uns, dass wir an alle Tötungsanstalten einmal fahren wollten und dort einmal unser Stück spielen wollten. Mhm. Und das Programm offiziell von Lieder und Trafo war ausgelaufen. Und dann haben wir einfach mal angerufen und haben gesagt, wie sieht's denn aus? Und die Ersten, die gesagt haben, wow, prima Idee, kommt, Leute, wir kriegen das irgendwie finanziert. Das war Bernburg, das war ein ganz tolles Erlebnis dort bei denen. Und dann haben wir uns natürlich super gefreut, dass wir in Linz zum Festival eingeladen waren und sogar die Eröffnung machen durften. Das erste Mal Indoor. Ich habe schon gesagt, also wir spielen normalerweise auf Marktplätzen dort mitten im Geschehen, wo die Hunde bellen und die Leute und die Passanten vorbeilaufen. Vielleicht auch Leute, die sonst nicht ins Theater gehen würden aus finanziellen Gründen, aber auch, weil sie einfach nicht das nötige Interesse haben dafür. Das war für uns ein sehr, sehr interessantes Projekt, weil es auch ein inklusives Projekt ist. Das heißt also, dort sind 14 Menschen mit Behinderung auf dem Marktplatz und spielen dann dort. Und das ist in roten Overalls und das ist schon mal irgendwie ein Hingucker. Und das ist auch sehr interessant, weil viele Jugendliche dann zuschauen, gucken und sagen, was war da eigentlich, was ist da eigentlich? Und die Resonanz ist riesengroß gewesen, also von dieser Geschichte. Die Jugendlichen, wir haben dann hinterher so ein Buch, wo die über 10.000 Opfer drin sind und dann sagen wir immer, schaut doch mal nach, ob euer Familienname dort mit dabei ist. Und sehr interessant, manche Leute haben relativ komplizierte Familiennamen und die haben dann wirklich auch nachgeforscht in ihren Familien, haben nachgefragt und haben gesagt, ja, da gab es mal den Uronkel so und so, der ist da umgekommen, aber stimmt, also in der Familie, in vielen Familien war es einfach kein Thema. wie gesagt, wir durften das Festival eröffnen in Linz, Indoor, das war ganz spannend gewesen, im Staatstheater dort das einmal Indoor auf der Bühne zu sehen. Da hat sich Casa Magica, die aus Tübingen kommen, sehr gefreut, die Projektionen gemacht haben, weil wir haben so Pads, weil viele der Menschen mit Behinderung, die damals umgebracht worden sind, hatten Karten dabei, wo ihre persönlichen also wie Identifikationskarten, die dort waren. Und da hatten wir symbolisch iPads genommen, eben auch mit Porträts drauf und aber auch mit Lichteffekten. Und das kam natürlich drinnen ganz anders, als man sich das draußen vorstellen konnte. Und es war sehr beeindruckend, nach Corona dann 400 Leute Standing Ovations am Ende, so zu einer Festivaleröffnung. Ja, das geht mir immer noch sehr ans Herz, diese ganze Geschichte. Und ganz tolle Leute dort irgendwie von der Technik auch und so. Und dann hatten wir eben das Glück, am nächsten Tag in Hartheim, das ist dort die Tötungsanstalt, eben auch zweimal spielen zu dürfen, direkt vorm Schloss Hartheim, auch vor vielen, vielen Jugendlichen, die dort irgendwie da waren. Und das ist schon eine tolle, tolle Geschichte gewesen. Und ja, es geht weiter. Es geht weiter, indem wir am 1. September, also wir haben jetzt verkürzte Theaterferien, normalerweise ist das ein bisschen länger und an die Schulferien gebunden. Und dort ist es so, dass wir am 1. September in Brandenburg spielen werden. Und was uns besonders stolz macht, ist am 2. September in Berlin, direkt dort, wo die Tiergartenstraße 2 ist, wo eben dieses Euthanasie-Programm ja, beschlossen worden ist und von wo aus die Befehle gingen, dass wir dort spielen. Das ist heutig vor der Philharmonie, beziehungsweise ist es auch dort vor der ständigen Vertretung von Baden-Württemberg, das ist da gleich in der Nähe. Und da spielen wir, wie gesagt, am 2. und am 3. geht es dann gleich weiter nach Pirna. Das ist die Partnerstadt von Reutlingen. Pirna Sonnenstein war auch eine Tötungsanstalt. Und dann fehlt uns eigentlich nur noch Hadamar. Und dann waren wir, wie gesagt, an allen Punkten. Und das ist ganz schön, weil sich wie so ein Kreis schließt und die DarstellerInnen mit Beeinträchtigung war das ganz wichtig, also dass wir dort auftreten. Wir haben auch jetzt schon viele Nachfragen, könnt ihr nicht noch zu uns kommen oder können wir nicht die Indoor-Variante haben. Also es werden nicht die letzten Vorstellungen sein von Grafeneck, glaube ich. Und ja, das freut uns natürlich sehr.
Ja, sehr spannend auch, dass das ist ja, wie du gerade eben schon gesagt hast, es war wie so eine Art ja, große Premiere nach dieser Pandemie, nach dieser langen Zeit, wo man eben auch auf solche Veranstaltungen, auf solche Vorstellungen verzichten musste. Aber gerade natürlich auch in Bezug auf diesen geschichtlichen Aspekt. Und ihr arbeitet ja generell auch viel mit Personen, also mit Inklusion und Menschen mit Behinderung. Wie würdet ihr sagen, wie war das für die dann da auch mitzuwirken? Und also die sind ja auch bei euch im Ensemble Mitglieder und machen wahrscheinlich auch in anderen Vorstellungen mit, aber es ist natürlich nochmal was anderes, wenn man so eine eigene Thematik wahrscheinlich beschreiben muss, die man auch selber, durch die man auch selber geprägt ist.
Ja, genau, also das Stück geht los, indem drei RollstuhlfahrerInnen auf die Bühne fahren und sagen, ich wäre damals umgebracht worden. Mhm. Und das ist schon sehr beeindruckend. Und der eine sagt, also wenn man rechnet, was allein mein Rollstuhl, ich koste den Staat im Monat 5.000 Euro, mein Rollstuhl kostet 23.000 Euro, das lohnt sich schon, da kommt was zusammen. Und das ist natürlich sehr makaber, diese ganze Sache. Wir haben lange diskutiert, ob dieses Thema auf die Bühne zu bringen, war uns sehr wichtig. Aber es gab auch Leute, die gesagt haben, das geht mir zu nah, das finde ich sehr schwierig. Und wir haben das ausdiskutiert und haben da wirklich lange drüber gesprochen, sind selber nach Grafeneck gefahren, haben dort ganz tolle Führung gekriegt. Und danach haben alle gesagt, das müssen wir machen, das ist total wichtig und gucken wir mal. Und es ist ganz toll, wie es eigentlich dieses Ensemble zusammengeschweißt hat. Ne? Also wie dort die größten Katastrophen passieren können, es ist völlig egal. Die spielen weiter und haben einfach so einen Blick für alles. Wir waren, das habe ich vergessen, noch eingeladen bei den baden-württembergischen Theatertagen. Das war in Heilbronn und dort war wirklich mitten auf dem Marktplatz und es war schräg und alles Mögliche und ganz cool gelöst. Da kamen sogar Leute aus dem Publikum und haben die Rollen noch angezogen, weil das sind so Wegen, Metallwegen, die wir bewegen und die muss man halt festmachen dort, aber wenn der Platz zu schräg ist, ist das halt ein bisschen schwierig. Und so, also hat totalen Spaß gemacht und macht auch immer noch Spaß.
Ja, sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Und ja, jetzt geht's ja weiter mit einer, bald mit einer neuen Spielzeit. Jetzt ja erst noch dann im September, eben Anfang September noch die anderen Orte, Berlin und ja, was ist denn für die neue Spielzeit geplant, beziehungsweise was ist da so das Hauptthema, wenn es eins gibt?
Genau, also wir haben, wir starten in die Spielzeit mit, die erste Premiere, die wir machen, ist ein Stück namens Hoffnung. Wir hatten im vergangenen Jahr zu Beginn der Spielzeit ein Stück, das hieß Respekt. Da haben wir 7 unterschiedliche AutorInnen eingeladen, Texte genau zu diesem Thema zu schreiben, diesen Begriff, der ja auch oft als Worthülse begriffen wird, mit Leben zu füllen aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Und haben daraus in 7 unterschiedlichen Szenen einen Theaterabend geformt. Und dasselbe planen wir jetzt mit Hoffnung. Auch hier 7 AutorInnen aus ganz unterschiedlichen Kontexten. Da haben wir diesmal großen Wert drauf gelegt, verschieden alte AutorInnen uns zu holen oder anzufragen. Wir haben vom 16-Jährigen, der im Jugendspielclub Theater spielt, bis hin zum zum fest etablierten Theaterautor haben wir eigentlich alles dabei. Und während Respekt damals an einer Bushaltestelle sich zugetragen hat, das war so die einzige Bedingung, die wir damals hatten, es muss um Respekt gehen und es spielt an einer Bushaltestelle, haben wir diesmal gesagt, es geht um Hoffnung und es ist in einem Supermarkt angesiedelt oder an einem Supermarkt, vor einem Supermarkt. Und entsprechend herausgekommen sind jetzt Texte, die wir zusammenbringen unter dem Titel Hoffnung, 7 Geschichten aus dem Konsumtempel. Genau, und da haben wir ganz unterschiedliche AutorInnen. Einer, der wahrscheinlich sehr bekannt sein dürfte, der Helge Thun, der hat für Respekt bereits damals einen Rap geschrieben und hat auch dieses Mal wieder in seiner bewährten Gedichtform etwas dazu beigesteuert. Dann haben wir einen Text von Marc von Henning, der bei uns auch vor ein paar Jahren schon ein paar Regien einmal geführt hat, der sich sehr gefreut hat, auch wieder mit uns zusammenzuarbeiten. Dann haben wir aus der Tübinger und Reutlinger Theaterwelt relativ bekannt auch Patricia Liedtke-Wittenborn, die im Kinder- und Jugendtheater viel unterwegs war. Die hat für uns einen Text beigesteuert. Dann Annette Müller, die eigentlich selber aus dem Schauspiel und aus dem Tanz kommt und auch in der Region bisher am LTT schon ein paar Dinge inszeniert hat in den letzten Jahren und jetzt eben als Autorin auch an der Tonne etwas macht. Und dann eben haben wir noch den 16-Jährigen, den Tom Sauter, der gerade im Jugendspielclub ist, und Ottmar Mahlmeister, ein Autor, der sich auch viel mit Lyrik beschäftigt hat, der auch einen Text beigesteuert hat. Genau, und das sind jetzt, wer aufgepasst hat, hat gemerkt, das sind 6 Namen. Da haben wir uns die eine Option noch offen gehalten, zu sagen, okay, wenn wir diese AutorInnen haben, wir gucken, was die mitbringen und dann schauen wir, was uns, was quasi noch gebraucht wird. Also welchen Text braucht es dann noch, um das alles zusammenzubringen und genau, da werden wir wahrscheinlich mit unserem bewährten Schauspieler und Musiker Michael Schneider dran arbeiten, an diesem 7. Text.
Ja, ich finde das ein ganz cooles Experiment, weil so in der Art habe ich das noch nicht erlebt. Und es war einfach so mal, also ein ganzes Stück zu schreiben, ist ja ein ganzer Abend, ne? Mhm. So. Und jetzt hat man irgendwie das Gefühl, indem man sagt, also so 10 Minuten, 15 Minuten wären total cool, wenn du schreiben könntest dazu. Das ist wie so eine Autorenfingerübung, also wie so eine Kurzgeschichte. Nicht, dass das leichter sein sollte, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass total viele Leute Lust drauf haben, sich dieser Herausforderung zu stellen. Und dann war auch bei Respekt eben die Sache, dass sich nichts gedoppelt hat. Ne? Also wir sagen nicht irgendwie das und das Thema, das ist schon weg oder irgend sowas in der Richtung, sondern dass wirklich total unterschiedliche Sachen kommen und cool, super, behandelt und so weiter. Wir haben das in Respekt, hat das der Michael, wie wie Michelle schon sagt, verbunden gehabt mit Musik, also wirklich internationaler Musik, wo vom Monteverdi bis zur Balkan-Mucke dort richtig einmal, die Schauspieler, die konnten auch alle Instrumente und sowas alles, das verbunden hat wirklich die unterschiedlichsten Sachen und jetzt ist es wieder so, ne? Also das wirklich... wir bekommen das rein und das ist auch ganz frisch erst und an ein paar Sachen, ein paar AutorInnen wollten es nochmal überarbeiten oder wir sagen nochmal, guck nochmal in welche Richtung oder so. Es ist eigentlich eine total schöne Aufgabe fürs Theater und eine große Möglichkeit einfach auch für AutorInnen dort, also Fingerübungen zu zeigen. Und wir sind total froh, dass unser Verein hat gesagt, wir zahlen den allen auch ein Honorar, weil 7 Leute, das wäre fürs Theater relativ teuer. Und da haben die gesagt, das finden wir eine ganz tolle Sache, die würden wir total gerne unterstützen. Und so kriegen die auch alle ein Honorar und arbeiten dafür. Und ja, ist toll. Also ich glaube, das hat Zukunft. Für uns und die Resonanz vom Publikum war auch dementsprechend. Der Helge hat übrigens keinen Rap geschrieben, sondern Monolog für einen Rollstuhlfahrer. Es war auch toll. Also wie gesagt hat, er steht an der Bushaltestelle und wartet, ob der Bus eine Rampe hat oder keine hat und sowas. Also seine Empfindung einfach dabei. Ja. Und das ist ja eine coole Geschichte letztendlich. Und deswegen schauen wir mal. Hoffnung, das ist für alle, uns alle ein großes Experiment. Eine Geschichte fehlt noch. Und da wollen wir uns dann dran versuchen in den Ferien und zu sagen, okay, vielleicht wird das ein riesengroßes Wimmelbild oder irgendwie eine andere Sache, schauen wir mal.
Ja, was ja da auf jeden Fall jetzt für mein ungeschultes Auge auffällt, dass natürlich der Titel nicht wirklich stark eingegrenzt ist, dass es da eine offene Verwendung für gibt und eben auch man dadurch wahrscheinlich mehr Vielseitigkeit und Diversität auch in die Texte bringen kann und so einfach eine bunte Mischung zusammenbekommt, oder?
Genau, das war der Plan. Also wie gesagt, diese Worte sind ja große, schwere Worte, die oft, mit denen oft hantiert wird und denen ja aber oft auch einfach die oft auch in Verruf sind, einfach schnell zu Worthülsen zu verkommen. Wir glauben, dass es trotzdem wichtig ist, gerade heutzutage sich mit diesen Begriffen auseinanderzusetzen. Was bedeuten die, was können die bedeuten, was für Bedeutungen können die annehmen? Und das ist natürlich, wie du genau richtig sagst, sehr, sehr schön, wenn man aus wirklich verschiedenen Perspektiven einfach mal hört und sieht, was stellen Personen sich darunter vor, was kann Hoffnung alles sein, was ist Hoffnung für eine 70-Jährige und was ist Hoffnung für einen 16-Jährigen und ja, auch wie du sagst, in anderen Bereichen der Diversität, also auch hier werden wir wieder, Menschen aus unserem inklusiven Ensemble wieder mit dabei sein, auch da hat Hoffnung eventuell einen ganz anderen Charakter. Ja, genau.
Ja, und dann sehe ich direkt auf der nächsten Seite, wenn wir weitergehen können.
Sehr gerne.
Morph.
Genau. Morph ist unser kommendes Projekt mit Jugendlichen. Auch da haben wir im vergangenen Jahr eine sehr gute Inszenierung auf die Beine stellen können. Die hieß See the Real Me und hat sich mit den ganz aktuellen Fragen von Gender und Diversity auseinandergesetzt, mit was bedeutet es heutzutage noch, Mann und Frau zu sein und interessiert mich das eigentlich wirklich und will ich mich festlegen und was, wenn nicht und was macht die Gesellschaft dann mit mir und wie gehe ich damit um? Dieses Stück ist auch gefördert worden vom Deutschen Bühnenverein Kultur macht stark und diese Förderung haben wir jetzt auch für Morph wieder bekommen, weil einfach dieses Stück im vergangenen Jahr so gut ankam. Was auch sehr ungewöhnlich ist für ein Stück mit unseren Jugendlichen. Wir hatten es dann tatsächlich wieder aufgenommen. Also es lief zweimal, in zwei Blöcken in der Spielzeit tatsächlich. Und jetzt eben Morph, wo es auch wieder um Themen geht, die Jugendlichen selber betreffen, faszinieren und womit sie vielleicht auch, ja, womit sie sicherlich auch strugglen. Also es geht um Überwachung, wo werde ich überwacht, wo überwache ich selber, gerade auch im Zeichen der fortschreitenden Digitalisierung. Wir haben alle Smartphones, wir haben alle Internetzugriff, jeder kann theoretisch jeden googeln die ganze Zeit. Und das haben die Jugendlichen genommen und gemeinsam mit unserer Spielleiterin Jana Riedl, mit einer Medienpädagogin, der Kerstin Risse und einer Performance-Künstlerin Katja Büchtemann, die in Tübingen hier wahrscheinlich auch bekannt ist, und mit Michael Schneider auch, der Musikworkshops gegeben hat, haben die sich dieses Themas angenommen und haben das Ganze verpackt in eine kleine, in eine Science-Fiction-Geschichte, in ein Science-Fiction-Spektakel, das auf einem fremden Planeten spielt. Da sind wir auch sehr gespannt. Also ich habe die Proben noch nicht gesehen, aber es klingt schon sehr faszinierend. Es klingt sehr, sehr gut, und nach der Erfahrung im letzten Jahr wird das sicherlich eins eine der Perlen, eines der kleinen Highlights der Spielzeit wahrscheinlich.
Genau, ich muss da nochmal eine Lanze brechen, wirklich für die Jugendlichen. Das ist jetzt eine Truppe von wirklich 20 SpielerInnen und die sind einfach großartig. Also das Gegenbeispiel von einer Corona-Depression oder so. Die sind auch die ganze Zeit dran geblieben, auch haben sich online haben online geprobt und so, also sobald es wieder ging, kamen sie gingen abends vor allen Dingen auch in die Vorstellungen rein und die diskutieren heiß. Das ist wirklich eine sehr homogene Truppe, die sich eben aus allen Bevölkerungsschichten eben auch zusammenschweißt. Das ist auch eine Grundbedingung gewesen für diese Förderung, dass man sagt, also sogenannte, wie heißt das, sozial, keine Ahnung.
Nö, also aus unterschiedlichen sozialen Schichten tatsächlich.
Genau, so. Ja. Und das ist ganz toll, wie die zusammengefunden haben und urplötzlich tauchen die am Abend auf und gehen gemeinsam in völlig andere Vorstellungen und diskutieren mit den Schauspielern und aber auch mit dem inklusiven Ensemble. Es ist wirklich eine richtig, richtig coole Truppe, die dort irgendwie zusammengekommen ist. Und wir waren auch auf Gastspiel mit dem letzten Stück oben auf der Alp und das ist auch also super angekommen und also wir freuen uns da schon tierisch drauf, was dabei rauskommt.
Ja, finde ich jetzt auch ein sehr interessantes Stück, ein Projekt natürlich, was auch der Hinsicht Frische natürlich in ein natürlich auch ein Theater reinbringt, was ja oftmals, was ihr vorhin auch gemeint habt, von Leuten besucht wird, die natürlich kulturinteressiert sind, aber eben, dass auch junge Menschen sich mit so einer aktuellen Thematik auseinandersetzen. Ist natürlich extrem wichtig wahrscheinlich.
Das ist tatsächlich eine große Frage. Also das ist auch tatsächlich was, womit wir uns diese Spielzeit bereits begonnen haben zu beschäftigen. Wir haben gerade auch im Rahmen einer Förderung, der Weiterkommen-Förderung, uns angefangen, intensiv mit Fragen von Audience Development zu beschäftigen. Also wirklich auch zu gucken, wer kommt ins Theater, wer nicht, warum. Was machen wir falsch bei den Leuten, die nicht kommen? Was können wir anders machen? Was haben wir eigentlich zu bieten? Was braucht das Publikum, das de facto noch kein Publikum ist? Und da kommen wir einfach ganz oft genau auf diesen Punkt. Die jungen Leute, die sich bei uns im Spielclub engagieren, die sind natürlich da, die sind präsent, die bringen auch ihre Leute mit. Aber es gibt, wie bei vielen, vielen oder wie beim Großteil aller anderen Theater auch, das Problem, dass wir einen signifikanten Teil der Bevölkerung, grob gesagt zwischen 20 und 40, nicht so erreichen, wie wir es gerne möchten. Und da sind solche Projekte mit Jugendlichen, die dann eventuell auch selber tolle Ideen einbringen, an denen das Theater dann sich auch für sie ein bisschen weiterentwickelt, sind natürlich wirklich super wichtig. Ja,
ja, deswegen finde ich auch immer wieder das Ohr sozusagen an den potenziellen ZuschauerInnen irgendwo zu haben. Gestern waren wir zum Beispiel auf dem Nike-Schmeckt-Markt in Reutlingen und haben 1000 Spielzeithefte verteilt. Und das ist total interessant, mit den Leuten dort zu reden. Und wie viele junge Leute auch das nehmen und dann einfach sagen, ah, das ist ja spannend. Irgendwie, was macht ihr denn? Und mal weiter gucken. Also es war wirklich gestern ein reger Austausch. Wir haben da einen ganzen Tag von 10 bis 19 Uhr gestanden. Und das ist ja, interessant. Also wirklich mit den Leuten sich auch auf die Art und Weise einmal zu unterhalten und wie du sagst, ne, gestern viel junges Volk auch mit unterwegs gewesen.
Ja, ja, und wenn wir weiter gucken, ich bin natürlich auch ein bisschen von diesem Riesenheft erstaunt. Also tolle Bilder, tolle Beschreibungen. Kabarett. Mhm. Ein Stück, was wahrscheinlich vielen Leuten auch was sagt, in gewisser Weise. Oder ja, dass sie selber vielleicht schon mal gesehen haben im Theater. Aber wahrscheinlich auch mit einer gewissen Neuinterpretation oder gewissen Aspekten, die neu interpretiert werden. Was?
Ja, durchaus. Also vor allen Dingen, ich vermute, was den meisten Menschen heute geläufig sein wird, ist natürlich der bekannte Film mit Liza Minnelli, der auch sehr viele, aus dem auch sehr viele Songs stammen, die sehr, also die man auch kennt, wenn man vielleicht das Musical oder den Film noch nicht gesehen hat. Genau, und die Inszenierung bei uns wird Irfan Kars machen, der wird die Regie übernehmen. Den kennt man auch in der Region, der hat am Naturtheater hat er viel inszeniert. Irfan kennt sich einfach aus mit großen Stücken, mit großen Ensembles, mit großen Besetzungen. War in den vergangenen beiden Spielzeiten bei uns als Schauspieler in Romeo und Julia. Da hat er mitgespielt und jetzt haben wir ihn haben wir ihn gefragt, ob er nicht Lust hätte auf Cabaret und da hat er sofort Ja gesagt und da sind wir jetzt auch mal sehr gespannt, wie es dann wird. Auch hier werden nicht nur professionell ausgebildete SpielerInnen auf der Bühne stehen. Natürlich für die Gesangsparts braucht das natürlich ein klassisches Musical auf jeden Fall. Aber auch hier werden ganz, wie wir es jetzt eigentlich immer machen in allen Inszenierungen, wenn es Positionen gibt, wo man sagt, da würde es total gut passen, wenn jemand aus dem inklusiven Ensemble spielt, dann wird auch da wieder so eine Durchmischung stattfinden, was eigentlich so einer Produktion immer gut tut. Der Planungsstand meines Wissens, weil du nach einer Neuinterpretation fragtest, ist, glaube ich, tatsächlich, wir wollen es, glaube ich, tatsächlich sehr, sehr im Style eines tatsächlichen Kabarets machen, dass wir die Tonne 1, die große Bühne, in eine Art Kabarett verwandeln. Das war zumindest mein letzter Stand
genau,
der Planung.
Genau, die Leute sollen an Tischen sitzen dort und die Möglichkeit haben. Das Interessante ist ja immer, wenn man sagt, okay, was ist jetzt die Neuinterpretation? Ich finde, Kabarett ist ein Musical, was einen Tiefgang hat und vor allen Dingen einen politischen Tiefgang hat. Und das ist gerade was den aufkeimenden Nationalsozialismus anbelangt, ist das eigentlich ein Paradestück dafür. Mhm. Und das ist eigentlich so gut verpackt, dass man Parallelen zu heute jeder Zuschauer selber ziehen kann, was ich auch immer interessanter finde, als wenn wir jetzt sagen, okay, wir ziehen die jetzt alle modern an und dann ist es eine moderne Interpretation, sondern dass man sagt, Leute, die Klassiker haben ja eine Berechtigung, weil sie eben zeitlos sind und jeder Mensch, sag ich mal, seine Bilder dort hinein projizieren kann und die Aussagen rausnehmen kann, die er möchte. Das ist ganz interessant, wir haben ja immer noch bis zum nächsten Sonntag die Frösche als Sommertheater, als Stadtwalk. Und da ist eine Aufgabe am Anfang ans Publikum, wenn die alle kommen, geht es darum, welchen toten Theaterautor sie aus dem Totenreich zurückholen würden, wenn es denn möglich wäre. Und das ist total lustig, weil einige sagen, wen meinst denn du? Das hat der Brecht, Schiller, Goethe, Shakespeare, alles, was du, was das Herz begehrt. Und da ist, finde ich, total erstaunlich momentan, es ist eigentlich wie so eine repräsentative Umfrage, dass viele Leute plötzlich Brecht schreiben. Brecht und Shakespeare. Und also wenn wir von den Klassikern reden und da gibt es auch unten die Möglichkeit, eine Begründung reinzuschreiben, das Ganze, weil er modern ist, weil er in diese politische Zeit passt, weil er was zu sagen hat, weil ich ihn kenne. Und also das sind ganz unterschiedliche Sachen und das finde ich aber also hochinteressant, auch in der jetzigen Zeit jemanden wie Brecht, der sagt, es gibt klare Botschaften, es gibt ganz klare Figuren, dass die Sehnsucht offensichtlich dort ist, Klarheit zu kriegen und nicht jede Meldung und jede Geschichte wird irgendwie sofort von einer anderen, also wo steckt die Wahrheit einfach? Und da hatten wir das Gefühl, dass auch, wir haben uns natürlich mit den Leuten viel unterhalten und die sagen dann einfach, ja, das ist es, also so ein Werk würden wir gerne sehen wollen. Und dann, ja, also soll Brecht aus dem Totenreich zurückkommen. Mal sehen, was er heute schreiben würde.
Genau, und das ist das, was eben, was so ein bisschen sich auch auf Cabaret übertragen lässt in dem Sinne, dass man sagt, wenn man einen Klassiker hat, es gibt immer Dinge, mit denen man spielen kann und gerne spielt, aber das Stück hat eben so ein wichtiges historisches Setting und irgendwie auch so ein klares Bühnensetting, dass man, dass es da eigentlich auch schön ist, nicht zu experimentieren, sondern das einfach als gegeben zu nehmen und damit jede Menge Spaß zu haben.
Cabaret von Lisa Minnelli. Ja, ein Klassiker, über den wir hier gerade eben mit Enrico Urbanek und Michel Obdenplatz gesprochen haben. Und es geht weiter mit einer anderen Neuinszenierung.
Ich würde ganz Oder, kurz,
ja, gerne.
Würd ganz kurz einmal, es passt eigentlich ganz zu, ganz, weil natürlich im Cabaret wird auch getanzt. Ne? Mhm. Und dort wird es also einfach auch TänzerInnen geben, irgendwo, die in diesem Cabaret auftreten. Und das ist eigentlich eine ganz schöne Überleitung. Und zwar sind wir ja dafür bekannt, dass wir zweimal im Jahr bei uns Tanztheater machen. Das ist ein kleines Festival. Und wir haben festgestellt, also schon über 20 Mal gelaufen, festgestellt, dass so abendfüllende Stücke finden die Leute zwar interessant, würden sie auch reingehen und so, aber wir haben so eine kleine Nische für uns gefunden. Wir nehmen an dem Abend 3 oder 4 unterschiedliche ChoreografInnen und Ensemble und zeigen die an einem Abend. Und das ist ganz interessant, weil man eben dort diese Choreografie-Handschriften, diese unterschiedlichen letztendlich sieht. Und das macht auch mittlerweile totalen Spaß, das zu kuratieren dort, weil die Leute, da ist für jeden was dabei, was sehr experimentell ist und wirklich ganz internationale Companien, die dort kommen. Und das wird nach Corona, das war natürlich Tanzen in Corona-Zeiten, war total schwierig. Mhm. Und es war auch wirklich, wirklich schwierig für die Ensemble, für die Tanzensemble, weil die ganzen Auftritte, die sie hatten, waren weg, die Festivals sind eingebrochen und so. Und so schieben wir eigentlich so eine Welle vor uns her von Leuten, die vielleicht mit dem Stück nicht mehr kommen, aber der Company fühlen wir uns dann irgendwie verpflichtet und sagen dann irgendwie, was habt ihr denn Neues drauf? Und dann hat die Aline macht das bei uns und Aline hat ganz viel in letzter Zeit Videos angeguckt und geschaut und sowas alles. Und so wird es im Oktober eine Neuauflage geben vom Tanztheater als solches und im Frühjahr auch nochmal. Und da freuen wir uns natürlich total. Das auch hat man das Gefühl, es ist so wie so eine eingeschworene Fangemeinde, die mittlerweile sagen, okay, wenn wir ins große Ballett wollen, dann fahren wir nach Stuttgart und sowas alles. Aber so diese Nischen, diese kleinen Sachen. Und das Interessante ist auch bei uns natürlich, in den Saal gehen 200 Leute rein, ne? Und gerade Tanztheater so nah zu erleben, dass kein Orchestergraben dazwischen ist, ist schon super spannend. Und letztens erinnere ich mich noch, war eine Frau, es war toll, die hat gesagt, mein Gott, die atmen ja. Ne? Und also das ist klar, aber wenn man weit weg ist, kriegt man davon nicht viel mit. Ne? Denkt man immer, oh, die hehren Körper, die dort irgendwo sich bewegen. Aber das ist schon sehr, sehr dicht und dadurch natürlich auch unheimlich beeindruckend. Und das zweite Festival, das ist jetzt so der Festival-Werbeblock, der jetzt hier reinkommt, das ist immer, dass wir, was eigentlich so das Stiefkind am Theater war, ist der Monolog. Es ist eigentlich die höchste Form für einen Schauspieler, weil er steht am Abend allein auf der Bühne und keiner hilft ihm. Und das ist so eine Stunde, anderthalb Stunden irgendwie durchzuspielen, diesen Spannungsbogen zu halten oder so, das ist schon wirklich die große Kür dafür. Und ja, ist aber ganz oft bei den Leuten so, dass sie sagen, ja mein Gott, nur ein Schauspieler auf der Bühne, wie soll denn das werden und so weiter. Und wir haben aber, oder ich habe ganz am Anfang mit einem Monolog angefangen, das war also Novecento, die Geschichte vom Ozeanpianisten. Und es war ein Riesenerfolg damals und dann haben wir es noch mehrere Male probiert gehabt und daraus entstand das erste deutschsprachige Monologfestival. Und mittlerweile ist es so, früher haben wir immer gesucht und haben dann gesagt, oh hier, das wäre toll und so. Mittlerweile kriegen wir jetzt schon im Sommer, also das heißt jetzt halbes Jahr vorher, halb bis dreiviertel Jahr vorher, kriegen wir schon Einladungen, also Bewerbungen, wo Leute sagen, oh, kann ich da nicht auftreten? Ich weiß also bei euch wieder Ende Januar passiert was. Und es ist natürlich sehr schön, weil wir eben wirklich viele aus vielen Sachen auch etwas raussuchen können und dort wirklich auch unterschiedlichsten Charakter. Und das macht eine Menge Spaß. Und dort ist auch, wir haben eine Publikumsjury am Abend, also wir selber, es gibt die Tonella, das ist so ein richtiger Preis, so eine Trophäe, die es gibt. Und am Ende verliehen und diese Publikumsjury, die wirklich ganz unterschiedlich ist aus der, wir annoncieren das dann auch in der Zeitung und dann bewerben sich die Leute und so weiter. Das Irre ist aber, die Leute, die da waren, und das ist schon viele, viele Male gelaufen, holen sich ganz oft einen Festivalpass und gucken sich an diesem Abend diese 7 Monologe an. Und das ist schon in 10 Tagen an 7 Abenden im Theater zu sein, da wächst man irgendwie zusammen. Also es ist irgendwie eine sehr, sehr interessante Erfahrung. Und weil eben auch, das Schönste für uns natürlich, das Theater aus einem ganz deutschsprachigen Raum kommen. Und dann, hinterher gibt es immer meistens noch eine Diskussion und so. Und das ist sehr spannend, also das zu erleben eben und eben auch diese unterschiedlichen SchauspielerInnen dort auf der Bühne zu sehen. Das ist schon sehr cool. Das wollte ich nur sagen, also bevor wir zum nächsten kommen. Ja, also klar. Monologfestival wird es wieder geben.
Ja, also auf jeden Fall auch Veranstaltungen, die, die nicht nur irgendwie einen Abend gehen und dann eben aufhören, sondern die auch weiterführend gedacht sind und bei denen man auch irgendwie versucht, ja, Leute verschiedene Inputs zu geben. Und spannend auf jeden Fall, super. Ja, genau. Jetzt war ich ein bisschen vorschnell, aber wir machen jetzt einfach noch weiter mit Love Letters. Premiere 13. Januar 2023.
Genau, also Love Letters ist ein Stück, was eigentlich eine ganz tolle Inszenierung ist für zwei ältere SpielerInnen, einen Herrn und eine Dame. Und da wissen wir jetzt auch schon, Enrico wird da die Regie machen. Genau, und kennt dieses Stück, glaube ich, auch schon sehr gut. Vielleicht möchtest du da auch noch mal was zu sagen.
Ja, es ist einfach ein Leckerbissen für zwei ältere, wie gesagt, SchauspielerInnen, die auf der Bühne stehen. Und es ist eine Lebensgeschichte. Es ist wirklich eine ganz, ganz klassische, wunderschöne, poetische Lebensgeschichte. Die waren damals sogar für den Pulitzerpreis nominiert. Und man kann auch schon sagen, dass das ein Klassiker ist. Ja, es beginnt einfach mit einem Brief, wo von der Schulkameradin wird er gefragt, ob er nicht zum Geburtstag von ihr kommen will. So, aber voll über die Mutter. Ne? Und natürlich ist juhu, Mädchengeburtstag, ich freue mich, irgendwo mit da zu sein. Und das entwickelt sich ganz toll und die ersten Briefe, die miteinander tauschen, sind natürlich nicht so freundlich und irgendwie und man kann sozusagen diese Lebensgeschichten, die parallel laufen, dort auch super nachvollziehen, die irgendwo da sind und diese einzelnen Schicksale und wann schreibt wer wem einen Brief, hab jetzt geheiratet und so, und es ist aber auch so eine unterschwellige, die kommen nie zusammen, die haben auch nie irgendwas irgendwie miteinander, aber es ist wie eine Hommage an große Freundschaften einfach, bis hin zu ihrem Tod, wo die Mutter dann ihm mitteilt, dass sie gestorben ist, weil sie Krebs hatte. Also das heißt, da schließt sich dramaturgisch wieder der Bogen. Aber bis dahin ist das eine Briefgeschichte, wie wir sie heute, weiß ich nicht, per Mail oder sonst was, wahrscheinlich so nicht mehr haben werden. Wobei, das gibt's auch natürlich. Das ist so schön, wie das in Worte gepackt worden ist. Und deswegen ist es auch ein Klassiker. Es ist mittlerweile einer. Und wir haben ja bei uns diesen wunderbaren Tonne Keller, der jetzt auch in Corona-Zeiten, weil es einfach zu eng dort war, aber eben daher auch Tonnengewölbe. Ne? Und dort ist das ganz, ganz cool, ganz nah dran zu sein an diesen wunderbaren beiden DarstellerInnen. Love Letters.
Love Letters. Jetzt noch ganz kurz, weil du es gerade angesprochen hast. Ihr habt für die Leute, die noch nie bei euch waren im Theater, wie viele Spielstätten habt ihr denn? Also ihr habt den Tonne Keller und...
Genau, wir haben das große Glück, dass wir seit viereinhalb Jahren haben wir einen Neubau gekriegt.
Okay.
Also das ist oberhalb der Stadthalle, nicht zu übersehen, weil es hat so eine ganz tolle Spiegelfassade, haben die Architekten damals, wie Hamlet sagt, den Spiegel vor die Natur zu halten.
Mhm.
Und das ist ein neues Gebäude, was für uns optimal ist. Es ist kein klassisches Theater, wie man sich das so einfach vorstellt, sondern es sind Werkräume. Es sind wirklich T1 und T2. In den einen Saal gehen halt 194 Plätze rein mit einer Tribüne, die man verschieben kann, die man teilen kann, die man auch rausnehmen kann. Und für uns war es ganz wichtig, dass wenn die KünstlerInnen kommen oder so sagen, oh, ich möchte jetzt in die Richtung oder ich möchte dort oder fahrt die doch mal zusammen oder irgendwie. Und die zweite Spielstätte ist genauso. T2 ist kleiner, gehen ungefähr 100 Leute rein. Und dann gibt es eben den Klassiker, die Tonne. Das ist am Spitalhof, direkt neben dem Marktplatz geht man runter in ein Tonnengewölbe runter und da gehen also ungefähr 80 bis 90 Personen rein und das ist so auch so im T-Format und wirklich so mit ganz historischen Steinen und irgendwie, also hat wirklich einen ganz eigenen Charakter und wir freuen uns da eigentlich auch immer wieder dort spielen zu dürfen und jetzt eben nach Corona-Zeiten auch. Also wir haben da Dear Sisters und so. Und da spielt man auch jeweils, man kann in alle Richtungen spielen. Ne? Also manchmal in der Mitte, manchmal außen oder manchmal ganz klassisch. Und jetzt eben auch noch das Sommertheater. Und Sommertheater findet momentan klassisch im Spitalhof statt. Das ist dort oberhalb vom Tonnengewölbe, auch direkt neben dem Marktplatz, also sehr zentral. Und das sind unsere Spielstätten, oder?
Ja, genau. Also es ist eigentlich ganz cool, dass du gerade die Mehrzweckfähigkeit der Tonne 1 erwähnt hast. Das passt nämlich zum nächsten Stück, da würde ich einfach mal mit weitermachen. Wir haben nämlich auch noch einen Hermann-Hesse-Abend, den wir machen werden. Der hat in unserem Spielzeitheft einen wunderbar komplizierten Titel, der ein Arbeitstitel ist. Also es wird dann noch anders heißen später. Ganz kurz zur Genese. In Reutlingen liegt im Stadtarchiv eine Originalhandschrift von Hermann Hesse, von einem seiner Romane, Unterm Rad. Die ist jetzt digitalisiert worden. Da gibt es ein großes Symposium im Sommer von WissenschaftlerInnen, die da zusammenkommen. Wir wurden gebeten, ein bisschen eventcharaktermäßig zusammen mit der Stadtbibliothek was dazu zu machen zu Hermann Hesse. Da haben wir gesagt, das machen wir sehr gerne. Wir machen dann aber auch direkt, nehmen das zum Anlass und zu sagen, wenn hier was von Hesse liegt, dann machen wir auch eine richtige Produktion über Hermann Hesse. Und machen jetzt mit Benedikt Grubel, einem jungen Regisseur, der großes Interesse gezeigt hat, mit unserem inklusiven Ensemble zusammenzuarbeiten, machen wir jetzt ein Hermann Hesse Mash-up oder ein Medley oder wie man das auch immer bezeichnen möchte. Wir nehmen die Zweierkonstellationen aus den Romanen Demian, Steppenwolf und Narziss und Goldmund und schauen uns an, was passiert, wenn diese Figuren aufeinandertreffen, beziehungsweise ob sich diese Zweierpaarungen, die jungen Figuren nicht eventuell zu den älteren Figuren entwickeln, wie die miteinander in Kontakt kommen können. Und es geht sehr viel eben darum, dass immer eine Person sich mit ihrer Position in der Welt unzufrieden ist, beziehungsweise ausbrechen möchte, einen starken Drang hat, gegen Konventionen aufzubegehren, nicht weiß wie und dann auf eine andere Person trifft, die da schon viel weiter zu sein scheint, die in dieser anderen, schier unerreichbaren Welt schon zu sein scheint. Und da gibt es einen ganz spannenden Austausch. Und das ist, glaube ich, was natürlich auch für junge Leute interessant ist, aber was auch so ein bisschen generationenübergreifendes Ding ist. Und das Ganze wird nämlich in der leergeräumten Tonne 1 stattfinden. Also es wird ein wahrscheinlich nicht partizipativ, aber in gewisser Weise so ein bisschen ein installatives Moment haben, dass man als Publikum durch diesen großen Raum, durch diese T1 gehen kann, von Szene zu Szene. Genau, also das wird der Hesse-Abend sein, der dann auch im Januar, am 19. Januar Premiere hat. Genau.
Ja, Hesse natürlich auch für Tübingen und auch die Region natürlich eine sehr bekannte bzw. eine sehr wichtige Person. Und auch natürlich wieder, aber der Fokus auch darauf ist wahrscheinlich mit unterschiedlichen Werken von ihm auch aufzuarbeiten.
Genau, also dass man sozusagen nicht nur ein Werk hat, sondern ja klar, jetzt kann man unterm Rad, weil dort das Originalmanuskript in Reutlingen liegt, könnte man das auf die Bühne bringen. Aber ich finde auch gerade, um die Jugend ranzubringen, ne? Das ist immer so, wenn man sich mit Leuten unterhält, die sagen dann irgendwie, Hesse, oh Gott, was war denn das? Da war ich 14 oder 15, als ich das gelesen habe, irgendwie Steppenwolf. Und das Interessante ist aber eigentlich, wie er seine Figuren schiebt. Also was passiert mit den Figuren? Entwickelt er sie weiter? Und das ist, finde ich, auch eine schöne Spielvorlage für Schulen, wo ja Hesse immer noch ist oder so. Man sagt jetzt aber, jetzt ist es nicht das Stück, sondern sagt, okay, da ist Leben dabei und da sind eben auch verschiedene Sachen. Und deswegen finde ich das heute mehr als eine legitime Art, sich diesem Thema, diesem Dichter zu widmen, diesem Autor zu widmen, um einfach zu sagen, komm, wir brechen das jetzt mal auf irgendwo. Ähnlich hatten wir das damals bei Anna Karenina oder so, oder Evi Briest, wo die Leute auch gesagt haben, um Gottes Willen, das hatte ich in der Schule. So, ganz lange weg und dann, wenn man ein bisschen andere Herangehensweise hat, dann finde ich das immer super spannend, weil es sind ja tolle Werke in irgendeiner Form. Manchmal reicht ja der Blickwinkel, der ein wenig verändert wird oder so und man erkennt etwas darin oder es macht einfach Spaß und deswegen ist es von uns aus ein Angebot, eine Idee, ein Experiment, das auf die Bühne zu bringen und ich freue mich da wirklich mega schon drauf. Ne? Also wir hatten damals so ähnlich die Öffnung von der Planie 22, das war Schiller 1, das waren 5 Schillerstücke an einem Abend und da war auch, man hoppte von den Räubern zum Fiasko und so weiter und so fort. Ich fand es super, super toll damals. Hab mehrere Male das auch geguckt. Das hat ein toller Regisseur auch gemacht gehabt. Ein tolles Ensemble. Und es hat vielen Leuten wirklich Riesenspaß gemacht, das Ganze. Und das hoffen wir, dass das jetzt auch wieder so sein wird.
Ja, wir haben noch 10 Minuten. Ich finde es immer so schade. Ich finde es immer so schade, dass man da so einen Cut setzen muss. Aber es ist ja tatsächlich auch, ihr habt ja einiges hier im Petto. Als nächstes Gift, eine Ehegeschichte.
Genau, sag ich schnell was zu. Karin Eppler, meistens ist es so, dass die Intendanz kommt und sagt, kannst du dir vorstellen, das und das Stück zu machen, weil es passt bei uns in den Spielplan. Und da haben wir es umgedreht und haben gesagt, die Regisseurin Karin Eppler, was würdest du denn gern von Herzen inszenieren? Und dann hat sie, dieses Stück kam da mit unter. Dann haben wir uns das angeschaut, ne, Michelle, und waren total begeistert. Es ist eine Ehegeschichte. Es ist die Geschichte einer gescheiterten Ehe. Und wie es viele gibt, einer gescheiterten Beziehung. Es ist eine bisschen merkwürdige Art, sage ich mal, wie die beiden sich wieder treffen. Und zwar ist das nur eine Nebengeschichte eigentlich. Ihr gemeinsames Kind ist verstorben damals und der Friedhof muss umgebettet werden. Ne? Weil es Probleme gibt mit der Umwelt und so einer Geschichte. Und jedenfalls treffen sich diese beiden nach 10 Jahren wieder, hatten keinen Kontakt mehr. Und urplötzlich kommt dort alles wieder hoch. Also die Gefühle von damals, sie waren lange zusammen gewesen, aber eben auch er, der ein Kind erwartet, mit einer neuen Frau zusammen ist und sie, die eben auch andere Erfahrungen gemacht hat. Und dort wird, wie ich finde, in einer so super nachvollziehbaren Geschichte einfach diese Ehe und dieses Scheitern aneinander und nicht belehrend, sondern einfach zu sagen, das ist das, womit wir uns tagtäglich irgendwie rumschlagen. Es ist das pralle Leben irgendwie, wie es mit all seinen Freuden, aber auch mit all seinem Leid irgendwie da ist. Und ich finde es eine ganz tolle Sache. Viel sollte man da nicht verraten von, sondern einfach nur Empfehlungen für alle Partnerschaften.
Auf jeden Fall.
Punkt.
Ja, genau. Und dann haben wir noch die beiden jetzt erstmal letzten Stücke, die wir uns andenken für die Spielzeit. Das eine wird Champions heißen. Wir arbeiten da wieder zusammen mit Yaron Shamir, israelischstämmiger Choreograf, der jetzt auch schon seit langem in Berlin lebt und seit Jahren auch immer wieder an die Tonne kommt, beim Tanztheater ganz viel gemacht hat, Romeo und Julia vorvergangene Spielzeit inszeniert hat und jetzt in der vergangenen Spielzeit Träume sind Schäume, ein Tanztheater mit dem oder ein Tanztheaterabend mit dem inklusiven Ensemble. Diese Zusammenarbeit werden wir fortführen in Champions. Es ist eine Hommage an Queen, an die Band Queen. Wir werden mit TänzerInnen dort auch wieder arbeiten, die gemeinsam mit dem inklusiven Ensemble diese Geschichte erzählen werden. Vielleicht die Geschichte der Band oder natürlich auch Freddie Mercury, diese ganz schillernde, beeindruckende Figur.
Genau, aber auch der Inhalt der genau. Lieder einfach. Ja. Er sagt, das interessiert sie sehr. Und das ist vielleicht auch total interessant zu sagen, dass wir suchen diese Projekte oft sehr gern mit dem inklusiven Ensemble zusammen. Und das ist immer total lustig, weil Yaron, als wir Grafeneck bzw. Träume sind Schäume, der Choreograf, wenn man die Bühne betritt, also die Probebühne, da muss immer irgendeine Musik sein. Und der Erste, der kommt, darf sich die Musik wünschen, die dann spielt. Und da war jetzt so oft Queen einfach mit dabei und die rocken dann jeweils total ab dazu. Und als dann die Idee aufkam, sag mal, wollen wir darüber nicht ein Stück machen? Irgendwo war, yeah, super, irgendwo, lass uns das tun, irgendwo. Und dann haben wir gesagt, ja, wir haben die Möglichkeit, es zu tun. Yaron fand es auch toll. Und wie gesagt, zwei professionelle TänzerInnen kommen mit dazu. Und dann wird das, glaube ich, ein super, super Abend.
Genau, das ist dann Champions. Und letztlich haben wir dann noch Ins Blaue. Spaziergang mit Nix, da gehen wir ins Wellenfreibad Reutlingen. Es wird ein Open-Air-Theater sein von Marion Schneider-Bast, die jetzt gerade auch unser aktuelles Sommertheater Die Frösche inszeniert hat. Und die wird sich dieses Mal im Freibad Wasserwesen widmen, der Begegnung zwischen unserer sterblichen Welt und diesen Wesen aus der Tiefe, die anziehend und abstoßend zugleich sind, und wird darüber eine Geschichte erzählen.
Das ist auch ganz toll. Also das ist ja nicht etwas, wo wir alleine irgendwie drauf kommen. Klar, die Idee ist eins. Aber wir haben da auch ganz, ganz tolle Partner gehabt. Also es ist ein Projekt, was wir schon lange vor uns herschieben. Corona, hahaha, Freibad, yippie. Klappt nicht natürlich, wir wissen gar nicht, wann wir aufmachen, wann wir zumachen können und so weiter. Und das haben wir ganz, ganz lange vor uns hergeschoben und die Kolleginnen aber auch vom Freibad fragen immer wieder nach, ja, wann kommt es denn jetzt, wann machen wir das denn, das ist so cool. Und als wir das erste Mal dort waren, war toll, es war schon wie zu Hause irgendwie, sagt er, ja, dann muss dann um die Uhrzeit der Tauchroboter, der muss dann irgendwo, sagen wir mal, und so, den können wir dann anstellen irgendwo und dann kommt dort irgendwie das Publikum rein und dann stellen wir euch das hier noch und dann haben wir noch ein Floß dort und guckt doch mal, vielleicht können wir das auch verwenden oder so. Also ganz tolle Partner, die dort einfach mit dabei sind. Und ich meine, momentan, so wie das Wetter ist, ist doch entweder man geht nachts heimlich über den Zaun ins Schwimmbad oder man geht mit dem Theater nochmal rein und kann sozusagen den lauen Abend dann am Beckenrand genießen und wird vielleicht sogar ein bisschen nass gespritzt.
Vielleicht.
Genau, jetzt haben wir uns beeilt.
Ja, jetzt haben wir noch 4 Minuten.
Jetzt haben wir noch 4 Minuten. Vielleicht noch ein kurzes Kommentar von euch. Was ist jetzt von diesen Inszenierungen? Habt ihr ein Favorite oder kann man das schwer sagen?
Das ist ja, als wenn man irgendwie Eltern fragt, welches ist dein Lieblingskind? Wird auch jeder sagen, oh, habe ich nicht. Ja, gute Frage.
Also es ist, glaube ich, die Mischung, also die uns relativ wichtig war. Und das ist das, wie es zusammenkommt. Und wir denken, da ist für uns selber ganz viel dabei und für uns sind das spannende Herausforderungen letztendlich. Und ja, also ich würde jetzt keinen Favorite da nennen wollen. Sollen die Leute doch selber sehen, was ihr Favorite ist.
Finde ich gut.
Also einige tolle Neuinszenierungen, die eben in der kommenden Spielzeit im Theater.
Ah, wir haben eins vergessen. Ha! Ja. Ganz schnell noch, genau. Und zwar haben wir einen Abend noch, der kommt monatlich einmal mit Heiner Konczak im Tonnekeller. Und zwar, es gibt immer ganz viele VIPs und Promis und alles Mögliche, aber es gibt ganz viele Leute, die führen ein bescheideneres Leben und haben aber eine ganz tolle Lebensgeschichte auch. Und diese Leute wollen wir eine kleine Bühne geben. Und die suchen wir raus. Und Heiner würde die gerne interviewen, ein bisschen mit Musik auch untermalen. Und das wird auch eine Reihe werden, nächstes Spielzeug, auf die wir eigentlich total stolz sind, weil wir eben sagen, die Leute, die eben nicht auf der Titelseite der Zeitung stehen und nicht in jedem Video auftauchen oder so, sondern denen einfach mal eine Bühne und zu sagen, wow, coole Lebensgeschichten, die irgendwie da sind.
Und also absolut, das ist auch ein Aufruf eigentlich. Also wenn jemand sich jetzt denkt, oh, da kenne ich irgendwen, der kein Publikum hat, aber der seine Lebensgeschichte unbedingt erzählen sollte, also gerne bei uns melden.
Genau. Ja.
Super, cool. Also einmal im Monat.
Oder genau. Zweimal.
Ein, zweimal im Monat.
Genau.
Super. Ja, vielen Dank an die heutigen Gäste des Theater Reutlingen, die Tonne, mit dem Dramaturg Michel Obdenplatz und dem Intendant Enrico Urbanek. Und wir schließen jetzt die letzten Sekunden noch mit etwas Musik von Queen ab und freuen uns auf die kommenden Vorstellungen und ja, ganz viel Erfolg euch noch.
Danke dir.
Vielen lieben Dank.